Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Und die neue Predigtserie heißt Kultur des Himmels. Ja, es geht darum, den Himmel zu erleben. Den Himmel zu erleben. Und ihn nicht nur zu erleben, sondern ihn zu kultivieren, sodass er nicht nur irgendwo da oben ist, sondern bei uns ganz greifbar wird. Ich habe einen Bibelvers mitgebracht aus Johannes 14, 23 bis 26. Da steht, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch weile. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist eine hammerkrasse Bibelstelle. Die ist wirklich krass. Da drin steckt einmal eine Bedingung, aber nicht nur eine Bedingung, da sind auch Feststellungen drin in diesem Text. Da sind Versprechen drin und auch ein bisschen ein Schlüssel, wie es funktioniert. Da gibt es einmal diese Bedingung, wenn wir sein Wort halten, seine Gebote halten, dann, ja, was ist denn das Gebot von Jesus? Meint er die ganzen Gebote im Alten Testament? Nee. Sein Gebot ist ein neues Gebot. Jesus hat gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Das ist sein Gebot. Und wer sein Gebot hält, der darf was erleben. Seine Gebote sind nicht seine eigenen, sondern es sind die, die er vom Vater gehört hat, die er vom Vater gesehen hat. Jesus macht sich eins mit dem Vater. Er sagt an anderer Stelle, wer mich sieht, sieht den Vater. Und wer den Vater sieht, der sieht mich. Ich bin eins, der Vater und ich, wir sind eins. Und seine Gebote sind vom Vater im Himmel. Letztendlich ist sein Gebot das Gebot des Himmels. Und Jesus geht davon aus, dass wir es können. Ja? Er sagt, haltet es. Er geht davon aus, dass wir eigentlich von unserer eigenen Kraft auch dieses Gebot schon irgendwie halten können. Das ist interessant, das ist ja eine Voraussetzung. Denn dann kommt erst das Versprechen. Dann, wenn wir sein Gebot halten, wird der Vater und der Sohn kommen und Wohnung machen. Das ist genau das, um was es uns geht. Dass der Himmel kommt und bei uns einzieht. Dass die himmlische Dimension, die ganzen Segnungen des Himmels, die Durchbrüche, auf die wir so arg hoffen, die krassen Zusagen der Bibel, dass das kommt in unserem Leben und Wohnung macht. Dass der Vater und der Sohn, Jesus, persönlich kommen und Wohnung machen, bei uns wohnen und den Himmel mitbringen. Und wie geht es? Ganz einfach. Der zur Seite Steher, der Beistand, der was uns helfen soll, der Heilige Geist wird uns lehren und uns erinnern, wie genau das funktioniert. Es ist auch eine Person, der Heilige Geist, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Also Gott selbst möchte bei uns sein, uns zur Seite stehen, damit wir es tun können. Deswegen ist es so wichtig, den Heiligen Geist zu kennen, zu verstehen, wie er wirkt, was er will und was er lehrt und an was er uns erinnern möchte. Wir haben ja als Christen einen ganz konkreten Auftrag. Letztendlich haben wir den Auftrag, das Reich Gottes, den Himmel, das Himmelreich, überall dorthin zu bringen, wo wir sind. Ja, echt. Und das nicht nur die Pastoren, nicht nur irgendwelche besonders Heiligen, sondern jeder Christ. Du und ich, wir haben einen Auftrag von Jesus höchstpersönlich, den Himmel anzuzapfen und ihn mitzubringen. Wie funktioniert das? Das ist ganz easy, eigentlich ist es so einfach wie nichts anderes. Wo ist denn das Portal des Himmels auf dieser Erde? Natürlich, Jesus hat am Kreuz von Golgatha, er hat es aufgemacht, er ist in den Himmel aufgefahren, er hat den Himmel aufgemacht. Aber wo ist denn dieses Portal? Dieses Portal selbst ist Jesus. Und wenn du Jesus nicht nur so, ja, komm halt mal, Jesus, ich glaube irgendwie an dich, sondern wenn du ihn persönlich kennenlernst und sagst, komm in mein Leben, zieh in mein Herzen ein, dann passiert etwas. Dann ist diese Türe, dieses Portal, wo? In dir, in deinem Herzen. Von wo fließt denn der Himmel in diese Welt? Durch dieses Portal. Und dieses Portal pocht in dir. Es ist dein Herz. Und Herz und Liebe, das ist fast so identisch, ne? Und Gottes Liebe möchte in diese Welt fließen. Gottes Kraft möchte in diese Welt fließen. Durch das Portal in dir drinnen. Darum, lass Jesus rein und mach die Tür so weit auf, du nur kannst. Denn der Himmel möchte durch dich durchfließen. Und unser Gebet ist es ganz praktisch, das zu unterstützen. In Matthäus 6, Vers 10, ihr kennt es alle, das ist ein Stück aus dem Vaterunser, da steht, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das ist das Reich Gottes, das kommen will durch dich, durch dein Herz. Wir beten dafür, komm, wir arbeiten daran. Vielleicht hast du das Wort schon mal gehört, wenn du länger Christ bist. Reich Gottes Arbeiter. Wir sind Reich Gott. Wir arbeiten daran, dass das Reich Gottes wächst. Und wie arbeiten wir? Herzenstüre auf und lass den Himmel fließen. Und ich kann dir aber eine Sache sagen, der Himmel tickt ganz anders als unsere Welt. Sowas von anders. Du kannst es nicht vergleichen. Irdisch ist irdisch, himmlisch ist himmlisch. Die Kultur des Himmels ist kontrovers zu unserer irdischen Kultur. Und wenn du im Namen Jesus kommst und dein Herz aufmachst, dann ist das, was vom Himmel da durchfließt, so anders als das, was du natürlich auf dieser Welt kennst. Was ist denn deine Kultur? Was ist denn Kultur überhaupt? Was ist Kultur? Kultur, es ist zum Beispiel unsere Sprache. Aber auch die Spracheigenschaften, die Dialekte, wie sprechen wir, wie kommunizieren wir. Gegenstände, die wir nutzen, die wir denken und glauben, dass wir sie benötigen. Warum und wie wir sie benutzen und wie hochtechnologisch sie vielleicht sind. Ein Handy, ja? Brauche ich ein Handy? Wir würden sagen, ja, irgendwie heute in unserer Zeit braucht jeder irgendwie ein Handy. Sonst bist du nicht erreichbar, ja? Wir brauchen es, wir denken es zu brauchen und wir nutzen es auf bestimmte Art und Weise. Das ist Kultur. Kultur ist aber auch Kunst und Ausdruck, gestalterisch in Bild und Ton, ob Gemälde oder Gestaltung, Deko, so wie du dein Wohnzimmer dekorierst, warum du es dekorierst und wie du es machst, das ist schon Kultur. Aber auch Landwirtschaft oder die Art von Nahrung, die wir zu uns nehmen, wenn wir in einem anderen Land sind, ich war jetzt eine Woche lang in Italien auf einer Leitertreffen und ich bin ja selber Italiener, ich liebe das italienische Essen. Und es ist so anders als in Deutschland. Es ist so anders, es ist nicht weit, ja, aber es ist so anders und ich liebe es. Es ist aber eine andere Kultur, wie man isst, eine andere Kultur, was man isst. Die Essensform, aber auch der Geschmack, was schmeckt einem? Wenn man von klein auf bestimmte Dinge gegessen hat, ich war Missionar in der Mongolei und da war das so, da gab es Sachen, die haben einfach mir überhaupt nicht geschmeckt und uns Europäern überhaupt nicht geschmeckt. Da gab es Zeugs, ne? Da gab es so einen Käse, der ist auf den Zelten gebacken worden quasi. Und dort in der Sonne wurden diese Käsesachen so steinhart und es schmeckte wie Schuhsohle. Ja? So, wow, und alle haben das geliebt und gegessen. Wir haben gesagt, boah, das kann man nicht. Ja. Nur mühselig haben wir dann drumherum geknabbert. Oder Gesang, welche Art von Liedern man singt. Welches Liedgut man verwendet, wie man sich bewegt und ob man sich bewegt, ob man im Gottesdienst ganz still steht oder ob man tanzen darf, so wie David getanzt hat, und der hat übrigens ziemlich wild getanzt, ja. So. Oder welche Feiertage wir halten, wie wir feiern, wie wir es gewohnt sind, zusammenzukommen. Auch alle moralischen Dinge. Das ist richtig und das ist falsch. Das sagt uns unsere Kultur. Unsere Werte, die wir haben, die Dinge, die uns wichtig sind, das hat alles mit unserer Kultur zu tun. Auch die Grußformen, Umgangsformen, Höflichkeitsformen, so wie wir einander begegnen, ob man uns die Hand reicht oder ob man High Five macht oder ob man sich gar nicht berührt und irgendwie sich so verbeugt. Wie wir mit unserem Besitz umgehen, wie wir mit unserem Vermögen umgehen, auch das ist die Art und Weise, wie wir unsere Kultur leben und ausdrücken. Ob wir eher knausrig sind, geizig sind, wie die Schotten. Ne? Da sag mal, guck mal, die Schotten, die sind so, ne? Die sind ziemlich, die sind so ein Klischee, die sind, oder die Schwaben, ne? Scharfe Häusle bauen und so, ne? Die Schwaben. Oder ob wir Zäune bauen, ob wir so eine Kultur sind, die lieber einen Zaun hat, für uns alleine sind, so. Es gibt Leute, so in Deutschland, die fahren Tag ein, Tag aus im gleichen Bus zur Arbeit und da sitzen immer die gleichen Leute drin, aber keiner kennt sich, keiner quatscht miteinander. Das wird in Italien nicht passieren. Da kennt sich dann jeder. Die quatschen und es ist dann richtig laut und es wird zu laut, ja. Wahnsinn. Oder wie man denkt, ob man groß denkt, wie die Amerikaner, ob man ein Armutsdenken hat oder ob man mehr philosophischer drauf ist, auch welche Philosophie man überhaupt hat, von wo man beeinflusst ist. Auch das, aber auch Technik und Wirtschaft. Ist uns das wichtig? Wie ist unser Stand der Technik? Wie entwickelt sich das? Welche Weltanschauung habe ich? Welchen Glauben? Welche Religion? Welche Gottesbilder habe ich? All das und noch viel mehr ist Kultur. Und wenn wir heute von Kultur des Himmels sprechen, dann geht es um all das. Wie lebe ich? Wer bin ich? Und Gott möchte, dass sein Himmel auf die Erde kommt. Das bedeutet, seine Denke, seine Art und Weise, seine Philosophie, wenn du willst, sein Herzblut. Man spricht manchmal so, wenn man so in die Antike guckt, von Hochkulturen, ja, so hochentwickelte Kulturen, die haben sich unterschieden von anderen Kulturen, die nicht so weit entwickelt waren. Große Bauten vielleicht oder mehr Landwirtschaft oder andere politische Systeme, große Armeen und so. Das war dann eine Hochkultur, deren Zeuge man ja jetzt immer noch ist, wenn man dann in solche Länder reist oder dann irgend so ein Amphitheater anschaust oder so, ne? Wahnsinn, was für ein Hochentwickeln. Wir heute, wir haben auch hochentwickelte Kulturen, ja. Kultur, würde ich sagen, ist eine Art von Leitplanke, aber auch Ausdruck unseres Lebens. Daran hangeln wir uns lang, ob das dir bewusst ist oder nicht. Das läuft ganz automatisch in dir drin. Kultur gibt dem Leben auch Wert und Sinn. Ich bin das, was meine Kultur sagt, dass ich bin. Kultur wird also definiert von uns zusammen, ganz unbewusst manchmal auch, ist aber auch erlernt und geprägt. Na, auch in deiner Familie. Du hast eine ganz eigene Kultur innerhalb deiner Familie. Und die unterscheidet sich zur Kultur deines Nachbarn. Ihr geht anders miteinander um, als eure Nachbarn miteinander umgehen. Ihr denkt anders, ihr habt vielleicht sogar eigene Worte. Also bei uns in der Familie war das so, wir hatten für so viele Sachen so eigene Worte. Und die haben wir dann benutzt. Und das war so lustig. Da gab es mal so ein kleines Computerspiel, das hieß bei uns Düdelüdüd. Ne? Und dann haben wir gesagt, hey, komm, wir spielen jetzt Düdelidüt. Und alle anderen, hä, was macht ihr? So, keine Ahnung, was ist das? No, no. So, also, man hat so seine eigene Sprache manchmal und die ist anders als beim anderen und man identifiziert sich damit. Ja? Und dann gibt es auch manchmal so Konflikte zwischen den Kulturen. Ein Konflikt zwischen kultivierten und unkultivierten Menschen. Ja, so wie der ist. So kann man doch nicht essen, oder? Das geht doch gar nicht. Oder der Afrikaner, wenn er mit den Händen vom Teller isst, der hat nicht einmal einen Teller, ja? So, und dann isst er da, wie das geht ja gar nicht. Aber das kann man doch, das ist doch unhygienisch, ja? Oder der Asiate, der mit seinem Stäbchen, oh, muss das sein? Wieso haben die kein Besteck? Man geht immer von sich selbst aus, als man selbst die bessere und die hochentwickeltere Kultur hat. Und die anderen denken das Gleiche von sich auch übrigens. Ja? Denken, was brauchen wir denn Besteck? Ist doch voll unpraktisch. Aber was ist kultiviert und was ist unkultiviert? Es gibt ganz viele solche Konflikte und man ist oft auch so unverstanden. Ne? Also wenn du mal den Asiaten und den Europäer anguckst, so als Beispiel. Der Asiate, der ist äußerlich oft sehr demütig. Der ist höflich, sie verbeugen sich, sie sind sehr... Ich war mal in Indien unterwegs und da war das tatsächlich so, du hast dir gedacht, die wollen dich von allen Seiten irgendwie umgarnen und tragen und sie waren immer am Nicken und freundlich am Lachen. Ne? Und du hast gedacht, wie demütig sind die. Aber eine Sache kann ich euch sagen, innen drinnen sind es die stolzesten Menschen. Sie sind ganz hart, ja, und wissen genau, wer sie sind und was sie wollen. Bei uns in Europa ist es gerade umgekehrt. Wir sind die Coolen. Ja. Oh, guck mal her, ich habe hier mein Bier, ey. Ich habe mein Haus, mein tolles. Ja. Guck mal, was ich kann und was ich alles wieder geleistet habe, wo ich im Urlaub war, was ich alles, boah, wie toll. Ja. Aber innen drin denken wir oft, oh, ich bin nix, ich habe nix, ich brauche mehr. Ja. So sind wir total unterschiedlich und darum gibt es oft auch Konflikte zwischen diesen verschiedenen Kulturen. Was ist richtig und was ist falsch? Es gibt, man kann sagen, innerhalb der Kulturen, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, gibt es eigentlich nur einen Hauptunterschied. Einen Unterschied zwischen allen Kulturen. Und von diesem einen Hauptunterschied leiten sich alle unterschiedlichen Arten des Lebens ab. Und der eine Unterschied ist folgendes. Wir in Europa, wir sind sachorientiert. Das bedeutet, wir treffen uns, um in den Gottesdienst zu gehen. Ja? Wir treffen uns, um ins Kino zu gehen. Wir treffen uns, um zu arbeiten. Deswegen müssen wir auch pünktlich sein, damit die Sache auch wirklich funktioniert. Ne? Denn wenn wir nicht pünktlich sind, dann haut die Sache nicht so hin. Ne? Darum planen wir das auch alle so ganz bis ins Detail, weil die Sache ist so wichtig. Die Sache ist immer das Wichtigste. Und wenn man sich dann trifft und das, was eigentlich geplant war, fällt aus, sind alle schlecht drauf. Es haut nicht hin. Ja. So, die Sache steht im Mittelpunkt. Wenn du die asiatische oder wenn du die orientalische Kultur anguckst, da ist man nicht sachorientiert, sondern da ist man personenorientiert. Wenn du zu so einem Beduinen ans Zelt kommst und dann sagst du, hi, grüß Gott, ich will euch was erzählen, dann sagen die, halte mal, ja, bevor du jetzt in mein Haus reingehst, ja, möge doch mein Haus dir ein Dach, ein Zelt über deinem Haupt sein, ja. Komm und du wirst dich wohlfühlen, schön, dass du da bist. Und man sagt, ja, komm, lass uns endlich reingehen. Nein, ja, dann bist du erstmal eine halbe Stunde vor dem Zelt. Sondern bist du im Zelt, dann kriegst du die ganze Familie vorgestellt, dann geht es immer los, möge das Dach jetzt auch dich wirklich, ja, behüten und beschützen. Was machen die? Die plündern ihren Kühlschrank, wenn sie einen haben, ja, sie holen alles raus, und zwar wirklich das Letzte und das Beste, was sie haben, selbst wenn sie am nächsten Tag verhungern würden, sie graben das raus. Warum? Weil du bist wichtig, du bist ihr Gast. Und dann wird sie sagen, ja, ich bin eigentlich gekommen, und was, ja, warte mal, komm, jetzt müssen wir erstmal essen. Dann wird gegessen, ja, und dann gefeiert. Und ganz am Schluss sagen sie, oh, jetzt komm morgen wieder, wenn du was erzählen willst. Das ist gar nicht so wichtig. Deswegen ist auch Pünktlichkeit nicht so wichtig. Warum? Es geht gar nicht um eine Sache, es muss nicht hinhauen, sondern die Personen sind wichtig. Es geht so weit, dass in manchen Kulturen das Ansehen der Person so krass ist, dass wenn der sein Gesicht verliert, wenn er irgendwas macht, es so peinlich ist, dass er Fluch über die ganze Familie bringt. So unterschiedlich ist das, ja. Deine eigene Kultur, die steckt so tief in dir drin, die ist geprägt. So bist du. So machst du es, so denkst du. Das ist richtig, das ist falsch und es ist erlernt. So bist du, ja. So macht man's, so denkst du. Und jetzt kommt Gott und fängt an, all das, was wir meinen zu sind und was richtig und was falsch ist, über den Haufen zu werfen. Jetzt gilt es mit Jesus, eine ganz neue Kultur zu lernen. Das kann Arbeit bedeuten. Veränderung. Denn die Kultur des Himmels, die ist so anders als alles, was wir hier auf der Erde kennen. So anders als die Dinge, die du und ich als richtig oder falsch halten oder gehalten haben. So anders als die deutsche Kultur. So anders als deine Familienprägung. So anders sogar als die Prägung deiner Kirche. Denn auch jede Kirche hat so seine Kultur, ob es katholisch, evangelisch, baptistisch oder pfingstlich oder was auch immer ist. Es ist so anders als unsere christliche Kultur, die aus verschiedenen Gründen entstanden ist. Auch so anders als unsere Freikirchenkultur. Es ist die Kultur des Himmels. Und wenn der Himmel hereinbricht, dann konfrontiert es uns immer mit unserer Andersartigkeit. Und dann kommt dieser Konflikt. Ja, aber wie, wieso, weshalb? Als Jesus unterwegs war, er hat einen Konflikt nach dem anderen verursacht, ja, indem er einfach nur die Wahrheit gesagt hat, indem er einfach den Himmel repräsentiert hat. Und er hat überall bei den Gesetzeslehrern, bei seinen Jüngern, die haben gesagt, Jesus, das kannst du doch nicht machen. Es war so anders, es hat nicht in ihren Kopf, nicht in ihren Verstand, nicht in ihrem Erlerntes, nicht in ihre Kultur gepasst, es war so kulturfremd, der Himmel. Und das ist er heute auch noch. Das ist er heute auch noch. Es ist eine Herausforderung auf sämtlichen Ebenen. Und das Neue, das müssen wir erstmal erleben und kennenlernen. Das Neue, das müssen wir auch erlauben, wenn wir es wollen, dass es erprägt wird, dass es erlernt wird. Und wir müssen anfangen, es zu kultivieren. Was heißt kultivieren? Nichts anderes als züchten. Ja? Und so eine Zucht überlässt man nicht sich selbst. Ja, komm, da schmeiß ich was hin, jetzt wächst es da irgendwie sowas. Sondern man tut ganz gezielt züchten, oder? Also, ich weiß, es gibt so gute Eigenschaften, die will man doch sehen und die will man dann herauszüchten. In so einer Kultur, man weiß zum Beispiel, wir haben in unserer deutschen Geschichte wirklich Mist erlebt, so eine rechtsradikale Tendenzen kommen jetzt wieder und man versucht uns sagen, durch die Prägung, durch das, was man vorgibt, versucht man dem Ganzen wieder Zucht und Ordnung reinzubringen, dass man das wieder wegschafft. Und das ist ein großer Konflikt, weil wenn man da nicht dran bleibt, dann wächst das Unkraut wieder hoch. Gute Eigenschaften muss man vermehren. Meine Großeltern hatten mal eine Pudelzucht. Ja, und die haben Pudel gezüchtet. Und man sieht hier voll Unterschiede. Der eine Pudel ist weiß, der andere grau, der nächste ist so, was sind das? Beige oder Sepia-Effekt, keine Ahnung, und dann in Schwarz. Also unterschiedliche Aussehen und auch unterschiedliche Größen. Es gibt ganz große, es gibt ganz kleine Mini-Pudel und bestimmte Eigenschaften, die man haben will, dann kreuzt man den. Dann sagt man, okay, der Pudel ist klein und der auch. Wenn man die zusammenbringt, dann kriegen die auch kleine Kinder. Und die kleinen Kinder, die tut man dann wieder mit kleinen anderen Hunden kreuzen und dann werden die immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner und irgendwann kann man sie in die Tasche stecken. Und dann guckt er mit dem Kopf da raus, guck, guck. Das, was man haben will, auf das muss man achten. Und dann ist es Arbeit, es ist Konzentration, es kommt nicht automatisch. Es kommt nicht automatisch. Und deswegen macht auch Jesus, er sagt, er kommt und er beschneidet auch den Weinstock. Also am Weinstock tut man ein paar Sachen abschneiden, damit der ganze Saft des Stockes auch in die Reben reinkommt und nicht irgendwo anders rein, damit es wirklich einen guten Wein dann auch dann gute Trauben haben kann, dass man guten Wein rauskriegt. Und wenn der Bauer das nicht macht, der Weingärtner das nicht macht, dann fällt die Ernte nicht so toll aus. Und Gott möchte auch bei uns immer wieder kommen in unser Leben rein und uns beschneiden. Er achtet ganz genau drauf, dass das Gute wieder kommt. Und wir dürfen das auch lernen, wenn wir ihr Reich Gottesarbeiter sind, dass wir auf das Gute setzen, das, was wir von Gott erkannt haben, dann anfangen umzusetzen. Das ist das Prinzip von Saat und Ernte, die Dinge tun, die man haben möchte. Und es ist wie ein Gewächshaus. In so einem Gewächshaus wachsen Dinge viel besser und anders. Und Kirche ist genau so ein Gewächshaus. Kirche ist so ein Gewächshaus, wo Menschen zusammenkommen und sagen, wir bauen hier Reich Gottes Pflanzen an. Wir versuchen hier etwas zu züchten, zu anzulegen, was sonst nicht einfach so geschehen kann. Aber das Tolle ist, da drin, da wächst es und dann kannst du es exportieren nach draußen. Wenn es dann eine bestimmte Größe hat und stark ist und gut gewachsen ist, kannst du es vielleicht sogar nach draußen pflanzen. Ein Gewächshaus Gottes bauen, damit der Himmel und die Himmelsfrüchte wachsen können. Wir tun das als Kirche, was wir haben wollen. Die Bibel bezeichnet uns auch als Ackerboden. Wir sehen das, was von Gott kommt, das Gute. Und wenn wir anfangen und sagen, ja, das wollen wir wollen diese Saat aussehen mit der Hilfe des Heiligen Geistes, wir fangen an, positiv zu sprechen. Deswegen habe ich euch ermutigt, vorhin mal ein Kompliment an euren Nachbarn zu geben. Das ist was Positives. Das ist etwas, das wie eine Saat ist, die man ausspricht. Und etwas Wunderschönes fängt an zu wachsen. Das dürfen wir pflegen. Ja? Und wenn wir so miteinander umgehen, die Liebe Gottes fließen lassen, dann macht es was. Gott kommt und will Wohnung bei uns machen. Er wünscht sich, dass wir aufräumen in unserem Leben, dass wir es vorbereiten. Und er kommt selbst, um uns zu helfen. Und dann möchte er einziehen in unserem Leben. Immer mehr und immer mehr zunehmen in unserem Leben. Ich sage, wenn wir einander, füreinander da sind und uns lieben, wie Gott es gesagt hat, dann ist es wie ein roten Teppich ausrollen für Gott. Ja? Gott kommt, Gott freut sich und macht Wohnung bei dir. Der Himmel fängt an hereinzubrechen. Das Reich Gottes breitet sich aus. Die Gottes Gegenwart will sich bei dir wohlfühlen. Ich glaube, Anbetung ist nicht die Voraussetzung für Gott, um zu wirken. Na, es ist kein Automat. Wenn ich jetzt Gott anbete, dann kommt er. Ja, so. Als wäre es eine Art magisches Ritual, das die Gegenwart Gottes irgendwie anzieht oder freisetzt. So ist es nicht. Aber dennoch offenbart Gott seine Gegenwart da am liebsten, wo er wirklich willkommen ist. Gott freut sich, wenn wir ihn willkommen heißen, nicht nur durch Worte, nicht nur durch Klatschen, nicht nur durch Anbeten, was alles total super ist und wichtig ist, sondern indem wir eine Atmosphäre auch schaffen, wo Gott sich einfach pudelwohl fühlt, da kommt er gerne. In Römer 15, 6 bis 7, die schauen wir uns noch an, diese Bibelstelle, da steht, Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist ihn, den Gott und Vater, unseren Herrn Jesus Christus. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Wie findet da die Anbetung statt? Wie findet der Lobpreis statt? Indem wir einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Dann sind wir wieder bei der Liebe. Wenn wir anfangen, einander zu lieben, so wie Gott uns liebt, dann ehren wir Gott, dann beten wir ihn an. Und das ist der höchste Lobpreis, den wir machen können. Das ist der höchste Lobpreis, den wir machen können. Der Heilige Geist, der möchte das in uns bewirken. Er ist vom Himmel gekommen. An Pfingsten. Er kam mit seiner Kraft, er kam mit seiner Power und er möchte uns begleiten. Und er ist derjenige, der Reich Gottes baut. Und er möchte in Partnerschaft mit uns Reich Gottes bauen. Er ist der Beistand, er steht uns bei. Und durch den Heiligen Geist können wir die Werke des Himmels auch tun. Und er möchte Dinge tun, damit wir uns wundern. Damit wir uns wundern. Und diese Atmosphäre, die ist so krass, die ist nicht nur natürlich, sondern es fängt an, übernatürlich zu werden. Es gibt diese Episode von Paulus, als er in Ephesus war. In Ephesus war er eine ganze lange Zeit und er hat angefangen, vom Reich Gottes zu lehren. Und die Jünger fingen dort an, Paulus zu glauben, dem Wort Gottes zu glauben. Und diese Atmosphäre des Glaubens hat etwas freigesetzt dort. Also plötzlich kam ein Durchbruch, dass Gott durch Paulus Wunder gewirkt hatte. Ey, die waren nicht normal. Das sind Schweißtücher von Paulus auf die Kranken gelegt worden. Die sind gesund worden. Das war eine Atmosphäre des Himmels. Das sind die Schweißtücher auf die Besessene gelegt worden. Die Besessenen sind frei worden von Dämonen. Ich glaube, dass auch diese Dinge, diese ganze Dimension des Heiligen Geistes, die Dimension der Wunder zunimmt, wenn wir anfangen, Reich Gottes zu bauen. Wenn wir anfangen, die gute Saat zu sehen. Wenn wir anfangen, darauf zu achten, dass die Saat des Himmels aufgeht. Stück für Stück für Stück. Das ist der rote Teppich für die Gegenwart Gottes. Und er kommt und es nimmt zu. Und das Ganze geht nur in einer engen Beziehung mit dem Himmel selbst. In einer engen Beziehung mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist im und aus dem Himmel. Und er ist jetzt hier.
EFG Miltenberg. Kirche ist Bewegung.